11. Ich habe die Predigt überschrieben mit Zwischenzeit, Bindestrich, Leute, die ihren Gott kennen. Und ich lese Vers 2 bis 4. Da sagt der Herr zu Daniel: Nun will ich dir die Wahrheit verkünden. Siehe, es werden noch drei Könige in Persien aufstehen, und der vierte wird größeren Reichtum erwerben als alle anderen. Und wenn er sich in seinem Reichtum stark fühlt, wird er alles gegen das griechische Reich aufbieten. Es wird aber ein tapferer König auftreten und eine große Herrschaft gründen und tun, was ihm gefällt. Aber wie sein Reich aufgekommen ist, wird es auch zerbrechen und nach vier Himmelsrichtungen zerteilt werden, aber nicht unter seine Nachkommen und nicht mit gleicher Macht, wie er sie ausgeübt hat. Liebe Gemeinde, es ist Frühling 537 vor Christus. Daniel, der alte Prophet und Ministerpräsident, ist am Tigris, dem östlichen Fluss vom Zweistromland von Mesopotamien. Er ist sozusagen im Zwischenwasser. Und der Herr teilt ihm mit die zwischenzeitliche Zukunft, in der auch die Endzeit anklingt. Gott ist Herr der Weltgeschichte und er sieht die Zukunft nicht nur voraus, sondern er bestimmt sie auch. Und das ist jetzt bei all dem Chaos der Geschichte schwer zu glauben. Aber es ist so. Und er tut es. Nützen tut es allerdings nur denen, die ihren Gott kennen, wie Vers 32 sagt. Ich habe drei Punkte zu Daniel 11. Erstens Perserkönige und Alexander der Große. Zweitens Ptolemäer, Seleukiden und Antiochus der Vierte. Drittens der kommende Antichrist. Erster Punkt, die Perserkönige und Alexander der Große. Also dem Daniel werden vier Könige genannt, die es noch geben wird. Der erste, den gibt es zur Zeit von Daniel schon und der hat ihn auch eingesetzt und bestätigt in seinem Amt. Es ist Kyros. Er hat das babylonische Reich erobert und die deportierten Juden wieder in ihre Heimat entlassen. Unter dem letzten dieser vier Könige, der Xerxes genannt wird, in der Bibel allerdings Asphaheros, ging das Perserreich langsam unter. Xerxes wurde berühmt, als er vergeblich versuchte, Griechenland zu erobern. Und ein nicht gerade guter Film mit Namen 300 berichtet davon. Er handelt von Leonidas und seinen 300 Spartanern, sowie Xerxes und seinen Persern. Dann der tapfere König, der in Vers 3 genannt wird und ein großes Reich erobert, das ist Alexander der Große. Er wird tun, was ihm gefällt, solange bis seine Soldaten ihn hindern, Indien zu erobern. Und da kehrt er zurück und stirbt mit 33 in Persien. Er hinterlässt keine wirklichen Erben. Seine Generäle teilen das Riesenreich in vier Teile auf. Und dabei bekämpfen sie sich andauernd. Sie und ihre Erben. Ich komme zum zweiten Punkt. Das ist die Ptolemäer, Seleukiden und Antiochus der Vierte. Also die Prophetie, die Daniel erhält, konzentriert sich vor allem auf zwei Reiche, die der Ptolemäer in Ägypten und die der Seleukiden, die vom Syrien aus den Osten beherrschten und immer wieder Krieg führten gegen alle Richtungen. Und Israel war im Prinzip im Schnittpunkt zwischen dem Ptolemäerreich und dem Seleukidenreich im Norden. Und Jetzt konzentriert sich diese Prophetie vor allem auf diese zwei Reiche. Ihr seht sie auf der Karte. Rechts oben, das die Münze, da ist Antiochos der Vierte, Epiphanes und Nikephoros oder Phorus genannt, also erscheinender, siegbringender oder siegtragender Gott. Und unten links, da ist Ptolemäus der Erste abgebildet, er hat auch den Titel Soter, also Heilsbringer, Retter. Und ich lese, ab Vers 21 ist das beschrieben, eben von diesem Konflikt zwischen den Seleukiden und den Ptolemäern. Anstelle des rechtmäßigen Königs wird ein Verachteter aufkommen, dem die königliche Würde nicht zugedacht war. Aber er wird unversehens kommen und sich durch Schmeicheleien des Königtums bemächtigen. Das ist Antiochus der Vierte. Und die heranflutenden Streitkräfte werden von ihm weggeschwemmt und zerbrochen werden. Dazu auch ein Fürst des Bundes. Denn nachdem er sich mit ihm verbündet hat, wird er Betrug verüben und hinaufziehen und mit nur wenig Volk Macht gewinnen. Und mitten im Frieden wird er in die fruchtbarsten Gegenden eindringen und tun, was weder seine Väter noch seine Vorväter getan haben. Beute, Raub und Reichtum wird er unter sie verschleudern, und gegen die Festungen wird er Pläne schmieden, und dies wird eine Zeit lang dauern. Also, er wird gegen das herrliche Land vorgehen. Daniel nennt eben Israel das herrliche Land. Und Israel war dann andauernd von diesen Auseinandersetzungen zwischen dem Nordreich der Seleukiden und dem Südreich in Ägypten, den Ptolemäern, getroffen. Der schlimmste Feind wird der Seleukide Antiochus IV., der sich eben Epiphanes Nikephoros genannt hat, erschienener, siegtragender Gott. Ja, das wird jetzt in den nächsten Versen dann genauer beschrieben. Ich lese die Verse 29 bis 35. Zur bestimmten Zeit wird er wieder gegen den Süden ziehen, aber es wird das zweite Mal nicht mehr so gehen wie das vorige Mal, sondern Kitäerschiffe werden ihn angreifen, so dass er entmutigt umkehrt, um seinen Zorn am heiligen Bund auszulassen. Das wird er auch tun und sich bei seiner Rückkehr die merken, welche den heiligen Bund verlassen. Es werden von seinen Truppen zurückbleiben und das Heiligtum, die Zuflucht entweihen und das beständige Opfer abschaffen und den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Er wird die, welche gegen den Bund freveln, durch Schmeicheleien zum Abfall verleiten. Die Leute aber, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und handeln. Und die Verständigen im Volk werden die vielen unterweisen, sie werden aber eine Zeit lang dem Schwert, dem Feuer, der Gefangenschaft und der Plünderung unterliegen. Dabei werden sie wenig Hilfe erlangen, und viele werden sich heuchlerisch an sie hängen. Aber auch von den Verständigen werden etliche unterliegen, damit unter ihnen Läuterung geschehe, eine Sichtung und Reinigung bis zur Zeit des Endes, denn es währt bis zur bestimmten Zeit. Auslegung von diesen Versen, also die Kitäerschiffe, die hier genannt werden, werden nur hier in der Bibel genannt und die Übersetzung des Alten Testaments 300 vor Christus ins Griechische nennt die Kitäerschiffe Schiffe aus Rom. Und die Geschichte verbirgt, das erstarkende Rom, damals noch eine Republik, hat Antiochus bei seinem zweiten Angriff auf Ägypten in die Schranken gewiesen. Der Konsul Gaius Popilius Lenas ein alter Konsul wurde gesandt und er hat Antiochus an der Küste nördlich von Ägypten gestellt. Er hatte keine Truppen dabei, jedenfalls nur wenige. Und dann sagt er ihm, dass er aufhören soll. Und Antiochus sagt, ja, ich werde das bedenken. Und dann nimmt dieser alte Konsul einen Stock, zieht einen Kreis um Antiochus herum und sagt, bevor du diesen Kreis verlässt, gibst du mir Antwort an Rom. Und da musste er Antwort geben. Er hat sich zurückgezogen und ist dann voller Zorn nach Norden gezogen ins herrliche Land, nach Israel. Und er hat seinen Zorn an ihn ausgelassen. Er setzt den Fürsten des Bundes, den Hohepriester Onias, ab, gewinnt die liberalen Priester sowie die liberalen Juden, die sich schon längere Zeit mit dem Griechentum, also mit dem hellenistischen Weltbild angefreundet haben und der hellenistischen Götterwelt auch angefreundet haben. Ja, die lässt er durch. Die belohnt er mit Vergünstigungen. Ja, das tut er. Ein Teil der Juden, eben auch die Priester, die haben das alles angenommen von ihm. Und tja, damit hat er im Prinzip Israel erobert. Allerdings waren dann nicht alle Juden darüber glücklich. Und davon berichten dann die Makkabäerbücher. Antiochus ließ die von Gott angeordneten Opfer im Tempel, also Lämmer, abschaffen und sie opferten ein Schwein dem Zeus auf dem Altar. Und das war das Ende. Es wird hier das Gräuel der Verwüstung genannt. Und ab da gab es einen Aufstand der Juden oder der unter einer gläubigen Priesterfamilie, den Makkabäern. Und diese Makkabäerbücher berichten dann davon. Von diesem Gräuel der Verwüstung redet dann allerdings auch der Herr Jesus Christus. In Markus 13, 14. Er sagt, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, da stehen seht, wo er nicht stehen soll, wer es liest, der achte darauf, dann fliehe er auf die Berge, wer in Juda ist. Also dieser Aufstand der Makkabäer, der war 168 bis 167 vor Christus und sie haben tatsächlich wegen dieser Gotteslästerung erfolgreich Krieg geführt gegen Antiochus den Vierten. Und wie gesagt, die Daniels Prophetie wurde auch vom Herrn Jesus Christus ernst genommen und seine Gemeinde hat das dann auch ernst genommen, was er gesagt hat. Sie sind geflohen. 68 nach Christus flohen sie aus Jerusalem, also laut Eusebius von Caesarea, und sie flohen in die Berge, und zwar auf die Golanhöhen, östlich des Jordans. Und sie haben ihr Leben gerettet. Ihren Besitz nicht, aber sie haben ihr Leben gerettet, während alle anderen ihr Leben und ihren Besitz verloren haben. Sie wurden keine Sklaven. Sie konnten dann allerdings wieder zurückkehren und wieder aufbauen in Jerusalem. Ja, der Herr Jesus nahm die Worte von Daniel ernst. Die Gemeinde nahm die Worte ihres Herrn ernst. Und das hat sie schlichtweg hier schon gerettet. Also ähnlich wie Daniel sagt, haben die Leute, die Gott treu blieben, unter Antiochus gelitten. Das haben auch die Christen, die Gott treu blieben unter anderen Herrschern getan. Sie haben gelitten. Und das ist etwas, was sich durch die Kirchengeschichte bis heute wiederholt. Manchmal muss man durch diese schlimmen Herrscher leiden. Es gab dabei natürlich auch solche, und das haben diese Verse beschrieben, unter Antiochus und diesem Krieg, da haben auch sogenannte Gläubige, ja, wir stehen schon noch zu Gott, aber sie haben sein Wort verworfen. Und das ist etwas, was auch heute geschieht. Sobald Gottes Wort etwas von einem fordert, was man nicht geben will, wo man sein Leben ändern müsste, ja, da wird Gott und sein Wort eben verworfen. Viele unter Antiochus Epiphanes, Antiochus heißt eben dagegenhalten, das heißt tatsächlich dagegenhalten, er hatte diesen Namen. Ja, sie haben Gottes Wort entgegengehalten. Und das ist nicht gut. Sie haben Gottes Wort und damit Gott widerstanden. Ist nicht gut. Der Herr Jesus Christus wird bei seiner zweiten Erscheinung, bei seiner zweiten Epiphanie, also bei seiner tatsächlichen Erscheinung, wenn er wiederkommt, sein vollkommenes Reich, den Himmel auf Erden, einrichten, aufrichten. Er wird dabei auch die ganzen, die ihm und seinem Wort entgegenstanden und entgegengehalten haben, die wird er richten. Antiochus nannte sich auch Siegträger. Nicht nur erschienener Gott, sondern auch Siegträger. Und er hat auch viele Male gesiegt, aber nicht immer. Der wahre Sieger heißt Jesus Christus. Er hat den Teufel und allen Versuchungen zur Sünde widerstanden und so den Sieg davongetragen. Er hat den Teufel und er hat Tod und Teufel besiegt, so dass seine Erlösten nicht mehr unter der Macht der Sünde oder des Teufels sind und auch auferstehen werden. Die Seinen sind jetzt unter Christi Macht im Reich Gottes und er macht es gut mit ihnen, auch wenn sie manchmal leiden müssen, aber er hat es versprochen und was er versprochen hat, das tut er auch. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. In Vers 32 wird Antiochus zwar die, welche gegen den Bund freveln durch Schmeicheleien und zum Abfall verleiten. Das hat er getan. Man macht Kompromisse und sie sind Kompromisse eingegangen und zwar zu viele. Aber die Leute, die ihren Gott kennen, werden festbleiben und danach handeln. Also er hat die begünstigt, die nach seiner Pfeife tanzten, hat ihnen Geschenke gemacht, hat ihnen Sonderrechte angeboten. Ja, das ist etwas, was er getan hat und manche sind ihm auf den Leim gegangen. Es ist heute dasselbe, wenn wir das Vaterunser zu Beginn angeschaut haben, der Teufel macht dasselbe, er führt in Versuchung. Lass Gott den lieben Gott sein. Gönn dir was. Gönn dir seine Gebote zu brechen, er tut ja nichts. Das ist es, was heute noch geschieht. Gott sei Dank, wir hier in Mitteleuropa sind nicht unter solchen Regimen wie im Mittleren Osten zum Beispiel. Wir haben es gut. Aber die Versuchungen, die kommen viel einfacher, die sind freundlicher. Ja, lass Gott den lieben Gott sein, er ist doch barmherzig und so weiter. Und dann tu halt, was du willst. Das sind die Versuchungen. Jetzt noch ein heilsgeschichtlichen Einschub bezüglich der Makkabäerbücher. Die haben gekämpft, also, und die vier Bücher berichten davon. Diese Bücher wurden im 16. Jahrhundert von der römisch-katholischen Kirche in die Bibel aufgenommen. Warum? Ja, das war deswegen, weil Judas Makkabäus fand nach einer verlorenen Schlacht bei seinen gefallenen Soldaten heidnische, griechische Amulette, die sie schützen sollten. Und er gedacht, das geht nicht. Also bringen wir nachträglich noch ein Opfer für die Verstorbenen. Das hat er getan, allerdings gegen Gottes Wort. Und die römische Kirche fördert bis heute durch dieses Judasopfer Gebete, Messopfer und Zahlungen für die Verstorbenen. So ist es reingekommen. Der Ablasshandel ist durchaus damit gerechtfertigt worden und wird es bis heute. Ende. Daniel prophezeit, die aber ihren Gott kennen, bleiben fest und handeln danach. Und die ihren Gott kennen. Und hier ist das Kennen im Hebräischen wieder dasselbe wie Einssein. Erkennen und Kennen sind auch Einssein mit dem Erkannten. Also wenn sie ihren Gott kennen, dann sind sie auch eins mit ihm. Das heißt es wörtlich hier. Und sie handeln danach, so wie er eben handeln würde. Sie handeln in Übereinstimmung, im Einklang mit ihrem Gott. Sie richten ihre Taten danach aus. Sie richten ihr Leben danach aus und ihre Taten. Das ist es, was der wesentliche Vers hier ist. Und der Jesus nimmt das ja im Prinzip auch etwas auf im Vater unser. Führ uns nicht in Versuchung. Das heißt, lass uns nicht in die Hand des Versuchers geraten, sondern erlöse uns von dem Bösen. Lass uns eins sein mit dem Vater im Himmel. Und Gottes Kinder wollen an für sich eins sein mit ihrem Vater im Himmel. Tun, was er sagt. Aber sie geraten eben in Versuchungen. Und genau da, wo ihre große Schwäche ist. Und was sollen sie da tun? Ja, sie sollen der Versuchung aus dem Weg gehen. Sich dem Wort des Erlösers unterordnen und so dem Teufel widerstehen. Das ist ihre heilsame Aufgabe. Und wir wissen an für sich, wo unsere Schwäche ist und wo wir nicht Gottes Wort gehorchen, wo wir nicht sein Reich fördern, wo wir nicht seinen Willen tun. Das ist das, was wir tun sollen. Sie uns unter Gottes Wort drunter stellen, unterordnen, wie einem König, und danach tun. Also die taten das, und wir sollen es auch tun. Ich komme zum dritten Punkt, der kommende Antichrist, Fragezeichen. Ich lese die Verse 36 bis 45. Der König wird tun, was ihm beliebt, wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott und wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen. Und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist. Denn was beschlossen ist, wird ausgeführt. Er wird sich auch nicht um den Gott seiner Väter kümmern, noch um die Sehnsucht der Frauen, überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er groß tun. Stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren. Diesen Gott, den seine Väter nicht kannten, wird er verehren mit Gold, Silber und Edelstein. Er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. Wer diesen anerkennt, dem wird er große Ehre erweisen und Gewalt geben über viele und zur Belohnung Länder unter sie verteilen. Zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Dann wird der König des Nordens mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen und in die Länder eindringen und sie überfluten. Er wird auch in das herrliche Land kommen und viele werden unterliegen. Diese aber werden seiner Hand entfliehen, Edom, Moab und vornehme Ammoniter. Er wird sich alle Kostbarkeiten Ägyptens bemächtigen, auch Lubier und Kuschiten werden zu seinem Gefolge gehören. Aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken. Daher wird er in großer Wut aufbrechen, um viele zu verderben. Er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des Heiligtums aufschlagen. Da wird aber er sein Ende finden und niemand wird ihm helfen. Dieser König des Nordens ist kein Nachfahre von Antiochus, aber er kommt aus Antiochia. Als die Juden im Jahr 65 nach Christus mit ihrer Rebellion gegen Gott, gegen Rom begannen, da kam aus Antiochia Cestius, Statthalter von Kaiser Nero, und überrannte Galiläa. Und dann marschierte er Richtung Jerusalem, der Küste entlang, und eroberte Jerusalem. Als er dran war, den Tempel zu erobern, da flohen dann die Rebellen. Und seltsamerweise, Cestius, der vor den offenen Toren stand, eroberte es nicht, sondern kehrte zurück nach Westen und hielt da sein Heerlager auf. Und man weiß geschichtlich nicht, warum er das getan hat. Und dann ließ er seine Truppen bei Bethoron, westlich von Jerusalem, und geriet in einen Hinterhalt, verlor und ließ seine Truppen zurück und kehrte nach Antiochia zurück. Und dort fand er sein Ende. Ist kein römischer Militärmachthaber oder auch kein Statthalter konnte es sich leisten, einen Krieg zu verlieren und dann auch noch seine Truppen zurückzulassen. Er fand dort sein Ende. Wahrscheinlich brachte er sich selbst um. Aber dass Cestius und auch seine Nachfolger Vespasian und Titus unter den Jerusalem und der Tempel dann zerstört wurden, sich um gar keinen Gott gekümmert hätten, das ist nicht in Erfüllung gegangen. Das ist bis jetzt nicht der Fall. Und darum wird dieser Abschnitt hier auch Endzeit genannt, bis zum Ende der Zeit. Und da wird der letzte Antiochus hervortreten, also der letzte Widerständler, Gott, der Gott widersteht, der letzte Antichrist wird da hineininterpretiert. Das tut dann auch der Apostel Paulus, wenn er in 1. Thessalonicher 4 schreibt, und er schreibt von der Wiederkunft des Herrn Jesus und der Vereinigung mit ihm. Ja, aber sie haben das im 1. Thessalonicher Brief nicht ganz verstanden. Und darum schreibt er im 2. Brief: Lasst euch nicht verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, offenbart werden, der sich widersetzt, Antiochus, und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich selbst in Gottes Tempel setzt als ein Gott und sich selbst als Gott ausgibt. Ja, wovon schreibt das der Apostel? Er bezieht sich hier auf Daniel 11. Aber Gottes Tempel ist bei ihm nicht aus Stein. Ihr seid der heilige Tempel Gottes, schreibt er an die Gemeinden, zum Beispiel in 1. Korinther 3,17. Die Gemeinde ist Gottes Tempel. Und die Festungen, die er zerstört, sind dann eher die gedanklichen Festungen, wie der Apostel auch in 2. Korinther 10,4 schreibt. Das sind gedankliche Festungen im Kopf, das sind Ideologien, auch Theologien, Philosophien, alles, was sich gegen Gott richtet, was die Menschen veranlasst, nicht zu tun, was Gott sagt. Das sind Festungen. Und die richtet dieser letzte Antichrist auf. Und er ergibt sich als der Erschienene, Epiphanes, Gott aus. Und der Apostel schreibt, wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entkommen, denn dann kommt der Herr Jesus Christus wieder. Also das Erscheinen und dieses letzten Antichristen, der angeblich Frieden und Sicherheit mit sich bringt und auch einen gewaltsamen Frieden auf der Erde auch ausrichtet, der ist es. Der ist der letzte Antichrist, der letzte Antiochus. Aber dann kommt unmittelbar darauf der Herr Jesus Christus. Wenn wir diesen Frieden und diese Sicherheit sehen, und sie aufgestellt ist auf der Erde, dann ist es durch den letzten Antichristen. Aber dann kommt der Herr Jesus Christus. Der letzte Antichrist gibt sich eben auch als Gott aus und er programmiert die gesamte Welt gewaltsam um nach seinem Denkschema. Aber die zweite Erscheinung des Herrn Jesus Christus, des wahren Gottes und Erlösers, wird dem letzten Antiochus, Epiphanes, Antichristen ein Ende bereiten. Das ist es, was Gottes Wort sagt. Und damit ist es auch so und es wird auch so sein. Ich komme schon zum Schluss. Gott ist Herr der Weltgeschichte und der Heilsgeschichte. Also die Weltgeschichte, die ist für uns natürlich interessant. Aber nützen tut Gottes Wort nur denen, die in seiner Heilsgeschichte sind. Dem Herrn Jesus Christus ist alle Macht über Himmel und Erde gegeben und er übt sie wohltuend für seine Gemeinden aus denen der Teufel raus muss. Denn Christsein und den Versuchungen des Teufels widerstehen ist eins. Hebräer 10, 25 mahnt, versäumt unsere Versammlung nicht, wie seinige zu tun pflegen, sondern ermahnt einander, dass umso mehr als ihr seht, dass der Tag naht. Und für Versammlung steht hier dasselbe Wort, das gebraucht ist für die Wiederkunft Jesu, wo er sich mit seinen Erlösten vereinigt, eins wird mit ihnen. Im rechten Gottesdienst jetzt schon vereinigt sich der Herr Jesus Christus mit denen, die ihren Gott kennen, die eins sind mit ihm. Und er tut das so lange, bis er wiederkommt. Und wenn er wiederkommt, dann ist wirklich alles gut. Dann sind all die Erlösten wirklich vereinigt mit ihm, auch körperlich. Und das ist dann der Himmel auf Erden. Amen.